Haben Sie viele Leidenschaften?
Das ist mein Geheimnis.
Fräulein Susanne, Frau Schmidt-Winkler, ich möchte, nein, ich fordere, dass Sie das in Ihrer Sendung richtig stellen.
Seitdem nahm das Unglück seinen Lauf.
Friedensteinfunk, der Podcast der Friedenstein-Stiftung Gotha. Folge 23, fächerübergreifende Fachkompetenz.
Hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, Folge Nummer 23. Um euch unser heutiges Thema ein bisschen näher zu bringen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich euch mit an den Strand nehmen. Wir sind im Sommerurlaub, es ist heiß, es ist schwül, kein Lüftchen regt sich. Und da kommen wir an der Souvenirbude vorbei und neben Sonnencreme und dem Gummispielzeug fürs Wasser ist er der Fächer. Also es geht um Fächer und ich habe heute einen sehr netten Gast, Dr. Elisa Schmidt-Winkler. Hallo Elisa.
Hallo Susanne.
Und du kannst uns sicher helfen, diese Welt der Fächer ein wenig aufzufächern.
Sehr gerne.
Du bist Kunsthistorikerin und bei uns in unserem Digi-Projekt Gotha Transdigital angestellt und dort für den Fachbereich Kunsthandwerk zuständig.
Das stimmt, genau.
Vielleicht kannst du uns mal ein wenig in die Geschichte der Fächer mitnehmen.
Ja, also die Geschichte des Fächers, die reicht weit zurück. Es ist nicht eine Erfindung in Europa oder erst im 16. Jahrhundert, sondern schon in den ältesten Kulturen seit der Antike, in den heißesten Gegenden der Welt hat es seitdem in der Antike schon Wedel oder Handschirme gegeben. Und da gab es die Würdenträger mit dem Stielfächer aus Palmblättern oder Gebinden aus Stroh oder halt auch Federn. Aber auch im christlichen Kontext, im Mittelalter hat es sie gegeben, Zeremonienfächer schon im 6. Jahrhundert.
Und es ist ja jetzt auch nicht von ungefähr, dass wir uns jetzt gerade über Fächer unterhalten, sondern wir haben ja eine sehr bedeutende Sammlung, 994 Objekte, glaube ich, in unserem Depot.
Genau.
Was genau liegt da?
Die Friedenstein-Stiftung bewahrt eine der bedeutendsten und größten Sammlungen an Fächern in Deutschland und auch in einem sehr großen Spektrum. Der älteste Fächer ist ein Radfächer aus dem 16. Jahrhundert, aus der Zeit Maria Stuarts, ein englischer Radfächer. Und wir schlagen den Bogen bis zu modernen Souvenirfächern in Form beispielsweise eines Schlüsselanhängers aus Spanien.
Also doch die vom Strand.
Genau.
Ja, ja, wirklich,
also,
ja.
In der Tat sind diese auch mit dabei.
Mhm. Ja. Weil als wir uns vorbereitet haben, da hast du mir so eine wunderbare Liste vorgelegt mit den ganzen Materialien. Und das ist eben nicht Plastik in Pink oder so, sondern Mika. Oder aus was für Materialien sind solche Fächer?
Ja, aus ganz unterschiedlichen Materialien. Mika, wie angesprochen von dir, ist ein besonderes Mineral, ein Glimmer, der ganz fein gespalten werden kann und transparent ist und dann eingebaut werden kann, entweder als Fächerblatt oder in Form von Mika-Fenstern, dass man durch den Fächer hindurchblicken kann.
Also es ist ja eigentlich auch ein sehr sinnliches Thema. Vielleicht kannst du uns einfach mal so ein paar Objekte beschreiben, also die Materialien nochmal, also außer Mika vielleicht?
Ja, also die Materialienvielfalt ist sehr beeindruckend. In der Tat vom schimmernden Perlmuttfächer zum Elfenbeinfächer, der fein geschnitzt ist, aber auch Federfächer in unterschiedlichsten Varianten, filigrane Durchbruchsarbeiten, Paillettenfächer, schön glänzend, Spitzenfächer, ja richtige portable Kunstwerke auf den Fächerblättern.
Und irgendjemand hat diese Sammlung ja auch zusammengetragen. Wer das ist, erfahren wir in unserem ersten Beitrag.
Ach, ich sage Ihnen, diese Sammler. Immer auf der Suche, rastlos, nie zufrieden. Und wir Kunstagenten müssen springen ob der geballten Sammelleidenschaft. Optimierungsdrang, würdet ihr heute dazu sagen. Das Phänomen ist nicht neu. Vor 200 Jahren, mein Dienstherr, Herzog August von Sachsen-Gotha-Altenburg zum Beispiel, was war das für ein Sammler? Kaum in London angekommen, erhielt ich den ersten Brief. Hier. Gotha, den 30. Dezember 1817. schicken Sie mir doch auch schöne Eventails von der ganz neuesten Mode. Aber nicht alleine so durchbrochene, sondern auch überspannte, indische, japanische, chinesische, aber auch echt britische. In allem 2 Dutzend. Selbst seine engsten Mitarbeitenden mahnten ihn zur Geduld. Doch hier, kaum 3 Monate später. Sie werden auch gewiss nicht, mein gefälliger Meier, die Sonnenfächer und Luftwedel zierlich, prachtvoll, 12 an der Zahl, nicht vergessen haben? Natürlich hatte ich sie nicht vergessen. Ich hatte sie in herzoglichem Auftrag erworben und postwendend nach Gotha geschickt. Doch, oh je, die Beschaffenheit der angekauften Objekte gefiel ihm nicht. 21. Mai 1818. Hier in 6 Worten Lob und Tadel und vor allen Dingen Dank für die herrlichen Dinge, Elfenbein, Gemälde, Bildnisse von Frauen. Hier, der runde Strahlenschirm wäre freilich schöner, fehlte ihm nicht sein elfenbeinfarbenes Futteral. Von der Großfürstin habe ich einen solchen Fächer mit seiner Bedeckung in Elfenbein, der wohl noch schöner ist als der ihrige. Tja, mit einer Großfürstin und Zarentochter kann ein armer Kunstagent natürlich nicht mithalten. Aber was so ein echter Sammler ist, der lässt sich von einzelnen Rückschlägen nicht aufhalten. Augusts nächste Bestellung steht gleich im nächsten Absatz. Die Eventails, die ich jetzt zu erhalten hoffe, müssten gemalte Prunk- und Modefächer sein. Auch chinesische Fächer, mit feinen Gemälden überzogen, mit Lack, Rohr, Holz, Perlmutter, Fischbein und Rhinoceros-Muskelstäben und Rippen, Schalen und Stielen. 2. Juni 1818. Dass mir noch ein Mordoré-brauner, ein purpurroter, ein Aventuri-funkelnder, ein Eierdotter-weißgrundiger mit bunten Vögeln und Blumen, Pentagrammen in dunkelblauer Schrift, erotisch-szenischen Vorstellungen und grau-grünem Grunde fehlt. Mehr als 200 Fächer habe ich dem Herzog besorgt. Aus Nachlässen, Auktionen, fürstlichem Privatbesitz. Sogar ein Fächer aus der Zeit Maria Stuarts war dabei. Nach 3 Jahren unermüdlichen Suchens war ich fertig. In jeder Hinsicht. Aber immerhin hatten der Herzog und ich eine stattliche Sammlung aufgebaut, die jahrhundertelang ihresgleichen suchte.
Ich meine, seine Sammlung ist ganz anders entstanden, weil er ja durch seinen Agenten in Großbritannien die Ankäufe initiieren und befehlen konnte.
Initiieren und befehlen, genau so ist es. Doch wer spricht?
Und das sind also ganz andere Vorgehensweisen, um eine Sammlung zu initiieren. Außerdem ist dadurch die Sammlung des Herzogs natürlich bedingt auf die Zeit, in der er gesammelt hat. Und ich habe eigentlich die 4 Jahrhunderte vor unserer Lebenszeit, die konnte ich schon abgrasen.
Aha, eine andere Sammlerin.
Ich konnte also dann im Antiquitätenhandel oder bei Auktionen oder so, ich konnte sehen, was auf dem Markt ist. Also es passte alles zusammen und hat sich positiv auf die Sammeltätigkeit auch ausgewirkt.
Diese Frau weiß, wovon sie spricht.
Das ist wie mit dem Verlieben. Man merkt es Gott sei Dank nicht. Man merkt nicht, dass einen der Blitz schon getroffen hat. Und ich habe dann erst, als ich so nach ein paar 6, 8 Monaten, da waren auf einmal bei mir in einer Schrankschublade 30 Fächer. Ja, wie kommt das? Das war ganz unbewusst. Und seitdem nahm das Unglück seinen Lauf. Dann kam ein Fächer zum anderen, ohne dass ich es richtig realisiert habe, dass die Fächer mich gesucht haben, nicht ich die Fächer. Das geht alles ganz schnell und es ist ganz unmerklich. Und dass ich dann am Ende meiner Sammeltätigkeit 480 Fächer angesammelt habe, Das war nicht beabsichtigt.
Oh, 480 Fächer, die diese resolute Dame einfach so fast zufällig angesammelt hat? Wenn das der Herzog wüsste und er sich diese Sammlung einmal aus der Nähe oder wenn man diese beiden Sammlungen zusammen, das wären 234 Fächer aus der herzoglichen Sammlung plus 480 Fächer, 714 Fächer. Donnerwetter! Was das wohl für ein fantastisches Konvolut gäbe. Aber warum weiß ich von dieser umfassenden Sammlung nichts?
Es ist so, wenn man sammelt, dass man dann also seine Sammlungstätigkeit einigermaßen geheim hält, weil man will ja nicht, dass auf dem Rasen noch andere grasen. Ich habe das also äußerst konspirativ gemacht und habe eigentlich mich gar nicht sichtbar bewegt. Und wenn ich Aufträge gegeben hatte zum Kauf, dann und ich bekam die Gegenstände durch die Auktion, dann habe ich die also schön in meinen, auf meinen Karteikarten genauestens eingetragen und eingeordnet und so. Also ich habe das alles sehr ruhig und unauffällig gemacht. Ich wollte ja gar nicht an die Öffentlichkeit. Ich wollte ja dann, als ich gemerkt habe, wie interessant das Sujet ist, dann wollte ich die Sammlung für mich erstmal aufbauen.
Das verstehe jetzt einer. Eine kapitale Sammlung, die im Verborgenen bleiben soll? Das wäre nichts für meinen Herzog gewesen.
Das Sammeln solcher Gegenstände erfordert Zeit. Und es erfordert Wissen, dass man sich erstmal erwerben muss, damit man mit den Gegenständen richtig umgehen kann. Ich habe dadurch die gesamte europäische Kulturgeschichte kennengelernt. Und das hat mich fasziniert. Also das, es geht nicht um das Anhäufen durch das Sammeln, sondern es ist einfach ein Merkmal der europäischen Kultur. Und soweit ich es mir erwerben konnte, habe ich damit sicherlich etwas von der europäischen Kultur auch durch mein Sammeln gerettet. Und dann ist also beim Sammeln von Kunst ganz wichtig, dass man die Augen in Betrieb setzt und dass man sieht. Denn dadurch lernt man dann.
Sie spricht ein großes Wort gelassen aus. Diese Dame muss ich kennenlernen. Habe ich da nicht einen kleinen, unmerklichen, bayerischen Einschlag durchgehört? Ich werde sofort eine Dienstreise nach München beantragen. Und vielleicht gelingt mir der Coup meines Lebens. 480 Fächer, mein Herzog wäre im siebten Himmel. Ich muss allerschleunigst nach München.
Du hast das Gleiche ja gemacht wie der Kunstsammler, den wir eben gehört haben. Du bist auch nach München gefahren zu Frau Michaels, die wir ja eben ein bisschen kennengelernt haben. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr über sie erzählen. Das scheint ja eine sehr spannende Persönlichkeit zu sein.
Ja, in der Tat. Und ich war auch sehr dankbar, sie kennenlernen zu dürfen, die Frau Michaels. Eine leidenschaftliche Sammlerin von Fächern, der wir eine bedeutende Dauerleihgabe verdanken mit mehr als 600 Objekten. Frau Michaels, leidenschaftlich, schon frühzeitig zum Fächer gekommen, aber nicht als Modeaccessoire, sondern in der Tat als Kunstwerk. Dann hat der Fächer sie gefunden und dann hat die Sammelleidenschaft ihren Anfang genommen. Mit kennerschaftlichem Auge hat sie die Sammlung zusammengetragen. Aber immer mehr halt durch Zufall, dass der Fächer sie gefunden hat, dass sie auf Reisen gewesen ist und dadurch Zufall auch Fächer gesehen hat oder aber im Gespräch mit Bekannten und dann hat man doch noch 30 Fächer mitgenommen, plötzlich in der Schublade eine große Sammlung zusammengetragen und dadurch konnte sie dann auch sich die Kunstgeschichte aneignen. Das war ja leider so in ihrer Biografie, dass ihr das verwehrt geblieben ist. Sie musste Medizin studieren und ist dann, wie sie selber sagt, zum Glück mit Ach und Krach durchgefallen, dass sie dann Germanistik und Geschichte studieren konnte.
Aber keine Kunstgeschichte.
Aber keine Kunstgeschichte und sich dann über die Fächer die Kunstgeschichte erschlossen hat. Und dann über die Themen der Fächer, vor allem mythologische Fächer des 17. und 18. Jahrhunderts, die ihre Leidenschaft im Besonderen gewesen sind. Mhm. Also ein Schwerpunkt ihrer Sammlung. Und dann gilt es natürlich herauszufinden, wer sind die Dargestellten, anhand welcher Attribute kann man sie entziffern, dass man dann halt auch die kunstgeschichtlichen Handbücher dazu zücken muss, eine Bildtradition entschlüsselt und was dann auch beweist, dass der Fächer nicht einfach nur zum Luftzuwedeln genutzt wurde, sondern in der Tat auch ein kleines Kunstwerk für sich gewesen ist. Und so hat sie das auch immer betrachtet und hat auch gelitten, wenn jemand einen Fächer an die Wand gepinnt hat. Also dann wirklich auch das Betrachten als Kunstwerk.
Ja, du hast gerade gesagt, dass 600 Objekte von ihr kommen. Wir hatten aber vorher jetzt von 480 gehört. Was ist da noch in der Sammlung? Ist da noch was anderes außer Fächern dabei?
Ja, wir haben noch zusätzlich zu den Fächern mehr als 90 historische Etuis. Und das auch der namhaftesten Fächerhersteller. Mhm. Zum Beispiel die französischen Fächerhersteller Du Velorat oder die englischen Royal Fanmaker. Das sind dann kleine Schächtelchen, auch sehr aufwendig produziert, mit Seide, mit Leder, mit Goldprägungen, aber auch Fächerhersteller aus Barcelona, Madrid und Wien. Und neben den Etuis besitzen wir auch, dank der Dauerleihgabe von Frau Michaels, zu Gemälden umgearbeitete Fächer. Wenn sie sich dann platt gelegen haben, wurden sie mitunter oder halt dann so oft benutzt wurden, dann wurden sie auch noch zu Gemälden umgearbeitet.
Mhm. Wie, das heißt, also man hat dann noch ein Gemälde separat angefertigt?
Man entnimmt dann das Fächerblatt von dem Gestell, von den Stäben und fügt es dann auf eine Leinwand und das Motiv, beispielsweise ein mythologisches, wird dann noch umgearbeitet, wird dann noch ergänzt.
Mhm.
Und dann wird es gerahmt und dann hat man ein Gemälde mit einer ganz besonderen Geschichte.
Ja. Gibt es sowas wie Fächerhochburgen, also wo die besonders gefertigt wurden? Also du hast jetzt schon Frankreich, England, Spanien genannt. Wahrscheinlich auch aus dem asiatischen Raum gab es welche. Oder kann man da sagen, dass es besondere Länder gibt, aus denen die kommen?
Ja, also der Faltfächer entstammt ja aus Asien und kam dann im 16. Jahrhundert nach Europa. Also von daher ist das Vorbild des Faltfächers in Asien anzusiedeln. Hochburgen dann in Europa, in Italien die Fächerhersteller, gerade auch zu Zeiten der Grand Tour, der Kavaliersreise. Solche Grand Tour-Fächer besitzen wir auch in der Sammlung mit Ansichten antiker Bauwerke oder auch vom Ausbruch vom Vesuv als Ansichten, als Erinnerungsstück an diese Reise, die ja dazu angedacht war, seine Kenntnisse in Kunst und Wissenschaft zu vertiefen. Und das hatte man dann als Mitbringsel dann mit nach Hause genommen. Auch wenn es dem Herzog August verwehrt blieb, diese Reise, so hat er doch dann über seinen Agenten auch solche Fächer in seine Sammlung bringen lassen.
Mhm. Und wir reden jetzt zwar immer über die Fächer und du beschreibst sie ja auch sehr schön und es wäre natürlich nett, wenn man die sich irgendwo angucken könnte. Und ihr arbeitet ja gerade im Digitalisierungsprojekt auch daran, dass sie irgendwann zugänglich sind dann. Was genau tut ihr und wie tut ihr es?
Genau, das ist ein Teil des Digitalisierungsprojektes Gotha Transdigital und es bedeutet im ersten Schritt, ein jedes Objekt digital zu erfassen mit einem Datensatz. Es bedeutet aber auch, jedes Objekt zu beschreiben, zu prüfen, sich genau anzugucken, auch zusammen in einem Team. Das bedeutet ja nicht einfach nur ein Foto zu machen von Vorder- und Rückseite, sondern das passiert in einem ganzen Team zusammen mit Restauratoren und Restaurierungsmanagement, dem Fotografen, dem Datenmanager, dass jedes Objekt auch vermessen wird. Es muss auch standardisiert werden, also die Angaben des Datensatzes. Sie müssen begutachtet werden, sie müssen restauriert werden zum Teil und dann können sie fotografiert werden. Wir wollen uns aber auch vernetzen, wir wollen erforschen, auch Vergleichsstücke in anderen Sammlungen suchen, um unsere Kenntnis über die Stücke auszubauen und dann schließlich es auch digital präsentieren zu können. Angestrebt ist ein virtuelles Fächerkabinett.
Mhm. Und was heißt das? Was kann man da machen in dem virtuellen Fächerkabinett?
Zum einen wird man ein Interview mit Frau Michaels auch sehen können, mit ihr als Sammlerin, um ein Porträt von ihr auch einzufangen. Man wird kuratierte Zugänge vielleicht haben können zu den einzelnen Sammlungsbereichen.
Du beschreibst so schön die Fächer, da musste ja auch eine gewisse Begeisterung da sein. Wie bist du zu dem Thema gekommen?
Die Fächer haben mich gefunden, in der Tat als wissenschaftliche Mitarbeiterin für den kunsthandwerklichen Bereich der Friedenstein-Stiftung ist das eine besondere Spezialsammlung, die halt diese Aufmerksamkeit verdient im Digitalisierungsprojekt. Also das heißt, neben der Porzellansammlung oder der historischen Kunstkammer beispielsweise. Aber dem möchte ich mich im Besonderen widmen und bin da dann auch selber von diesem Sammlungsgebiet fasziniert. Kann mich da auch gar nicht festlegen auf einen Lieblingsfächer aufgrund der Vielfalt dieses besonderen Sammlungsgegenstandes. Da haben wir halt die Fächer mit den mythologischen und allegorischen Motiven, die Fächer auf Porzellanart, die Royalistenfächer oder wir haben einen sehr wertvollen Fächer von Fabergé, dem Juwelier des russischen Zaren. Oder aber auch Art Deco Taschenfächer mit aufklappbarer Puderdose und Lippenstift. Also die Vielfalt ist da einfach gegeben und jeden Fächer zu erschließen, sein Kontext zu ermitteln, sei es auch ein schlichter Fächer wie die englischen Green Garden Fans. Das ist ja so eine Vielfalt und ein neues Aufgabengebiet. Ja, das fasziniert.
Verstehe ich, dass man sich da schwer festlegen kann.
Vielleicht nur über die Themen oder über die Materialien. Zeig mir mal nur Elfenbeinfächer, zeig mir Hochzeitsfächer, zeig mir Künstlerfächer oder Werbefächer. Da den sammelwütigen Herzog August, der mehr als 230 Fächer zusammengetragen hatte. Dann die Bestandsbildnerin Frau Michaels mit ihrer Dauerleihgabe, aber auch die zusätzlichen Stücke in der Sammlung aus dem ethnografischen Bestand, aber auch die Fächer aus dem ehemaligen Museum für Regionalgeschichte und Volkskunde. Das wird dann die besondere Möglichkeit des virtuellen Fächerkabinetts sein und vielleicht auch die Highlights zu animieren, also dass sie aufgeschlagen werden, das Geräusch des Wedelns.
Also wirklich, ich krieg noch das Flattern. Was für ein Unsinn muss ich da schon wieder lesen?
Ein erboster Fächer?
Fräulein Susanne, Frau Schmidt-Winkler, ich muss Sie dringendst um Richtigstellung bitten.
Ja?
Ein einziger Blick in dieses Internet und schon ist der gute Ruf ruiniert. Der gute Ruf von uns Fächern. Es gibt Faltfächer, Teleskopfächer, Ballonfächer, Rad- und Blattfächer. Und sie alle dienen dazu, eine Luftbewegung zu verursachen, die durch die dadurch hervorgerufene Verdunstungskälte eine kühlende Wirkung auf die Haut hat. So weit, so gut. Aber keiner, ich betone, keiner dieser Fächer hat die zweifelhafte Aufgabe, durch geheime Zeichen die Männerwelt zu beeindrucken. Hier. Die Fächersprache. Das Internet ist voll davon. Heimliche Kommunikation mit dem Geliebten. Ach, Zeichencode. Geheimsprache. Geschlossener Fächer an die rechte Wange gehalten bedeutet ja. Den Fächer über der linken Hand schließen bedeutet, ich werde dich heiraten. Den Fächer mit der rechten Hand bewegen bedeutet, ich liebe einen anderen. Unsinn. Humbug. Ganz, ganz schlechte Marketingtricks, kann ich da nur sagen. Die sogenannte Fächersprache ist beileibe keine traditionsreiche Kulturtechnik aus dem 17. Jahrhundert, wie viele behaupten. In Versailles oder anderen Höfen ging es hoch her, das möchte niemand bestreiten. Aber daran, mit Verlaub, waren nicht wir die Fächer schuld. Selbstverständlich hatten die feinen Damen des Ancien Regime stets ihren Fächer zur Hand. Und wenn eine dieser Damen ungeduldig war, dann konnte es vorkommen, dass sie mit dem zusammengelegten Fächer auf den Tisch klopfte. Sie konnte den Fächer auch fallen lassen. Vielleicht, weil sie einfach tollpatschig war. Vielleicht, weil irgendein Trottel ihn ihr aufheben sollte. Aber eine, ich zitiere, Zurechtweisung auf offener Bühne? Ich bitte Sie! Aus dem mehr oder weniger eleganten Umgang mit uns armen Fächern eine Geheimsprache und einen Zeichencode zu kondensieren, das führt wirklich ein wenig zu weit. Soll ich Ihnen verraten, welche diffamierende Charakterisierung der Damenwelt im Allgemeinen und der Fächer im Besonderen einem englischen Gentleman nachgesagt wird? Hier, natürlich auch im Internet. Ich zitiere nochmals. Frauen sind mit Fächern bewaffnet wie Männer mit Schwertern. Und sie führen manchmal sogar mehr Hinrichtungen mit ihnen durch. Kurse und Akademien soll es gegeben haben, um diese vermeintliche Sprache zu beherrschen. Ich aber sage Ihnen, alles Quatsch. Die sogenannte Fächersprache ist nichts weiter als ein wohlfeiler Marketingtrick irgendwann vom Ende des 19. Jahrhunderts. Versailles und die europäische Hofkultur lange vorbei. Die Frauen tragen Korsett und Schirmchen, aber kaum noch Fächer. Da kommt der Fächerfabrikant Du Velloy auf die Idee, das Geschäft anzukurbeln, indem er seine Erzeugnisse mit der Aura des Geheimnisvollen umgibt. Gesagt, getan. Irgendein Reklame-Heini setzt sich abends hin, kippt ein oder zwei Gläser Rotwein und erfindet die Fächersprache. Fortan wird jede arme Frau, die sich ein Fächer kauft, mit dieser angeblichen Sprache belästigt. In Form von Beipackzetteln, Handouts und, natürlich, streng geheimen Botschaften. Tausendfach vervielfältigt und doch streng geheim, alles klar. Fräulein Susanne, Frau Schmidt-Winkler, ich möchte, nein, ich fordere, dass Sie das in Ihrer Sendung richtigstellen und dafür sorgen, dass diese diffamierenden Seiten gesperrt werden. Denn das sei ganz unter uns gesagt, wer eine Geheimsprache im Internet sucht, hat schon verloren.
Ja, lieber Fächer, das stellen wir sehr, sehr gerne richtig. Aber es gibt durchaus Konversationsfächer, da müssen wir leider dagegen halten. Zum Beispiel gibt es ein wunderschönes Exemplar, ein Konversationsfächer, der um 1790 entstanden ist. Kannst du mal kurz beschreiben, was man drauf sieht?
Ja, das ist ein französischer Konversationsfächer und man sieht darauf gedruckt, Fragen und Antworten. Es ist ein Frage- und Antwortspiel zwischen einem Kavalier und einer Dame. Und diese Fragen und Antworten ergeben zum Teil ganz pikante Dialoge. Natürlich sind sie zum einen vorgegeben, aber man hat natürlich auch die Freiheit im Wählen dieser Antworten. Da konnte dann gefragt werden, sind Sie zärtlich? Und die Dame konnte dann durch einen diskreten Fingerzeig...
Madame, wollen wir dieses Spiel spielen? Wollen wir ein delikates Gespräch führen?
Genau, und dann konnte die Dame darauf verweisen, warum nicht?
Ja, na dann machen wir es doch. Möchtest du Dame oder Herr sein?
Ich nehme gerne auch die Rolle der Dame ein.
Na gut, dann versuchen wir es einfach mal. Ja, Elisa war so nett, den Fächer zu transkribieren und wir haben es hier vor uns liegen, deshalb fällt es mir leicht, dich zu fragen. M'aimez-vous? Also, mögen Sie mich?
Ohne Zweifel.
Sind Sie launenhaft?
Öfters.
Haben Sie viele Leidenschaften?
Das ist mein Geheimnis.
Mögen Sie es, wenn man Ihnen schön tut?
Gute Frage.
Sind Sie sensibel?
Was denken Sie?
Also ehrlich gesagt finde ich diese Antworten nicht ganz zufriedenstellend. Das ist sehr oberflächlich und außerdem ist es auch nicht wirklich, also verneinen kannst du es gar nicht, sondern es ist einfach nur positiv formuliert immer, ne?
Also es ist ja eine Auswahl an ja. Fragen und Antworten. In der Tat können auch noch pikantere Dialoge auch zustande kommen. Aber es war eine Möglichkeit, ohne dass andere das mitbekommen, ohne dass gesprochen werden muss, zu kommunizieren. Mhm. Ob es mehr ein Spiel gewesen ist, wo auch vielleicht die Antworten vorgegeben werden mussten, ob man das ausgewürfelt hat, das muss leider offen verbleiben.
Es ist ja auch relativ kleingedruckt. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn man dann auf so einer Soiree ist und dann hängt man gemeinsam über dem Fächer und versucht, sich da zu verständigen.
Ja. Das stimmt. Es gibt auch noch einen weiteren Konversationsfächer und da wird im Medaillon zwischen den Fragen und Antworten auch eine Szenerie verbildlicht. Da sieht man einen Mann und eine Dame auf einer Bank und da der Fächer dazwischen als Kommunikationsmittel.
Du hast mir gerade auch noch mal einen Fächer gezeigt, einen chinesischen. China war ein gutes Stichwort. Im Juni haben wir dann eine neue Ausstellung, Chinas Gold und Gothas Schätze, eine einzigartige Begegnung. Und da werden ja auch Fächer zu sehen sein. 5 Stück hattest du gesagt?
Genau.
Ja, was sieht man da?
Man sieht den Kaiser von China auf einem großen Faltfächer aus der Dauerleihgabe der Sammlung Michaels. Zum anderen aber auch Stücke aus der herzoglichen Sammlung, die zusammen gezeigt werden mit anderen Stücken aus seinem chinesischen Kabinett, beispielsweise der großen und eindrucksvollen Drachengrube oder aber auch Gürtelanhängern und textilen Rangabzeichen.
Ja, das war schon mal ein schöner Ausblick und ein schneller Ritt durch die Welt der Fächer. Dann freut es mich sehr, dass du heute hier gewesen bist.
Danke auch.
Ich lade unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, also euch, herzlich ins Herzogliche Museum ein, um euch diese Luftwedel einmal selbst anzuschauen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und vielen Dank.
Tschüss.
Der Friedensteinfunk. Das sind Susanne Finne-Hörr, Claudia Klein und Oliver Broth. In dieser Folge hat Elisa Schmidt-Winkler mit uns gefächersimpelt. Ein entnervter Kunstagent hat die Sammlerin fürs Leben gefunden und ein aufgebrachter Fächer hat sich ordentlich Luft gemacht. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Friedensteiner Funkenschlag.